Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther. Heute soll es um das Thema Ernährung gehen, insbesondere um die Ernährung bei Krebs. Viele meiner Projektteilnehmerinnen berichten davon, dass sie ihre Ernährung mit der Therapie umgestellt haben, also weniger Fleisch essen, mehr Gemüse und versuchen, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Doch was ist eigentlich der rote Faden, der sich in Bezug auf die Ernährung durch die Therapie und darüber hinaus ziehen sollte? Gibt es überhaupt eine pauschale Antwort darauf? Mein heutiger Interviewgast ist die zertifizierte Ernährungsberaterin Daniela Klaus, mit der ich über diese und weitere Fragen sprechen möchte. Hallo Daniela.
Hallo Franziska.
Was bedeutet denn Ernährungsberatung überhaupt?
Ja, also da kann man sehr viel darüber erzählen, was das bedeutet. Erstmal ist es eigentlich eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also es geht darum, diejenigen, die eine Ernährungsberatung brauchen oder möchten, so zu unterstützen, dass sie sich selbst helfen können und etwas in ihrem Leben ändern können. Wichtig ist, dass diese Unterstützung oder diese Beratung individuell ist. Ja, man schaut sich immer die Person an, die vor einem sitzt und schaut, wie geht es der Person, was hat sie für Beschwerden, für Erkrankungen, welche Medikamente nimmt die Person ein. Also da merkt man schon, das ist sehr individuell. Und wichtig ist auch, dass man Empfehlungen gibt in einer Ernährungsberatung, die auch wissenschaftlich basiert sind. Ja, da komme ich gerade zu einem Punkt, der mir auch ganz wichtig ist. Ernährungsberatung ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann sich Ernährungsberater nennen. Du könntest auch sagen, Franziska, ja, morgen habe ich Lust, mal eine Ernährungsberatung zu machen. Ich biete das jetzt an. Ich habe mal einen Wochenendkurs gemacht und und das finde ich halt schon sehr kritisch, weil Ernährung auch komplex ist und individuell ist. Und da werden auch viele Empfehlungen rausgegeben, die einfach auch gefährlich sein können, auch bei Krebs vor allem. Und da ist es ganz wichtig, sich auch jemand zu suchen, der da wirklich sich gut auskennt, der zertifiziert ist und ja, der auch weiß, wovon er redet.
Wie bist du denn selbst zu diesem Thema gekommen und warum ist gerade die Ernährung bei Krebs dir so wichtig, liegt dir so am Herzen?
Ja, ich bin dazu gekommen, also es fing eigentlich alles an mit einem Krankheitsfall in meiner Familie. Und da habe ich dann gemerkt, okay, man kann ja mit Ernährung schon irgendwie was machen. Ja, also früher habe ich mich so für Ernährung gar nicht interessiert. Ich habe gegessen, was ich wollte und das war auch oft ungesund. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn man erkrankt ist, kann man wirklich mit Ernährungsumstellung was bewirken, den Körper unterstützen. Und so bin ich erstmal in diese Richtung gekommen, dass mich Ernährung überhaupt, sag ich mal, interessiert hat. Und dann war es so, dass immer mehr Menschen in meinem Umfeld an Krebs erkrankt sind. Also ich hatte dann damals auch schon angefangen, Ökotrophologie zu studieren in Gießen. Und ja, die Krankheitsfälle im Umfeld wurden dann immer mehr. Und das hat mich dann auch dazu bewogen zu sagen, okay, ich möchte da wirklich was tun. Man kann da auch was tun. Und deswegen habe ich dann auch schon während meines Studiums gesagt, ich spezialisiere mich so gut wie es geht auf Krebs, Ernährung bei Krebs. Und ja, so wurde das immer mehr zu meinem Herzensthema. Also ich habe dann auch meine Bachelorarbeit über Kurkumin und Krebs geschrieben und wusste dann auch schon nach meinem Studium, dass ich auf jeden Fall in dem Bereich tätig sein will. Und ja, das mache ich jetzt.
Total spannend. Also ich finde das Thema Ernährung, damit dürfen wir uns ja alle ein bisschen mehr befassen, weil also es ist ja immer noch irgendwie so, dass ja viele einfach irgendwas in sich hineinstopfen und gar nicht so weiter darüber nachdenken. Wenn du sagst, dass du in deinem Umfeld immer mehr Menschen an Krebs erkrankt sind, hast du denn auch an deiner eigenen Ernährung was geändert, also prophylaktisch?
Ja, auf jeden Fall. Also das kam dann, klar, auch durch die Krankheitsfälle im Umfeld, aber auch dadurch, dass ich dann Ernährung studiert habe, da bekommt man einfach einen ganz anderen Blick auf die ja, ganze Situation und auch darüber, was man mit Ernährung alles erreichen kann. Ja, also zum Beispiel, wenn ich zum Bäcker gehe, gucke ich immer, ist es wirklich ein Vollkornbrot, was ich da gerade kaufe. Ja, früher wäre mir das total egal gewesen, aber mittlerweile weiß ich, worauf muss ich achten, was tut mir gut, wie kann ich eine Mahlzeit so gestalten, dass die ausgewogen ist und viele Nährstoffe drin sind. Das hätte mich früher, habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja, ich glaube, so geht es ja tatsächlich vielen Menschen. Warum ist es denn so wichtig, ob das jetzt ein reines Vollkornbrot ist oder nicht?
Weil ein Vollkornbrot einfach mehr Nährstoffe hat. Ja, da wird ja das ganze Korn vermahlen mit Schale und in der Schale, unter der Schale, da sind die Nährstoffe. Und das ist ja das, was man eigentlich möchte. Man will ja nährstoffreich essen. Und wenn man jetzt ein normales Mischbrot kauft, dann ist es so, dass das Korn geschält wird. Das heißt, die guten Nährstoffe kann man sich so vorstellen, die werden abgemacht. Ja, und klar, das Brot enthält auch noch Nährstoffe, aber nicht in dem Umfang wie ein Vollkornbrot. Und ist auf jeden Fall dann ja die nährstoffärmere Variante, sage ich mal. Hat auch weniger Ballaststoffe und wirkt auch anders zum Beispiel auf den Blutzuckerspiegel.
Na, und das macht auch weniger satt, oder? Ist es nicht so, dass auch Vollkorn mehr satt macht?
Genau. Durch die Ballaststoffe, die da drin sind, die sättigen mehr, macht es dann auch mehr satt.
Warum ist denn die Ernährung so wichtig für die Gesundheit? Also du hattest ja eben schon gesagt, die Nährstoffe in dem Vollkorn. Aber was ist denn noch wichtig an der Ernährung für die Gesundheit? Was gibt es denn da noch für Parameter?
Ja, das ist eine gute Frage, ist aber auch irgendwie eine schwierige Frage. Also Ernährung, man kann sich das so vorstellen, alles, was man isst, wird ja irgendwie im Körper verstoffwechselt. Klar, jemand, der ausgewogen ist, versorgt ja seinen Körper ganz, ganz anders wie jemand, der viel Fastfood isst oder sehr viel Fleisch isst oder sehr viel hochverarbeitete Lebensmittel. Und damit unser Körper richtig funktioniert, ist es ja wichtig, dass wir ihn so unterstützen, ja, oder dass er das alles auch bekommt, was er braucht. Deswegen ist es so wichtig zu schauen, dass die Ernährung auch ausgewogen und gesund ist. Ja, zum Beispiel kann man dadurch auch bestimmte Erkrankungen vorbeugen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes oder auch bestimmte Krebserkrankungen kann man vorbeugen. Und man unterstützt natürlich auch das Immunsystem, wenn man gesund und ausgewogen ist und sich auch regelmäßig bewegt zum Beispiel. Und das wiederum erhöht ja dann auch die Lebensqualität und das Wohlbefinden. Also das hängt alles so miteinander zusammen. Mhm. Genau.
Wir hören ja ganz oft, dass es wichtig ist, sich ausgewogen zu ernähren. Das steht ja auch immer auf den Packungen von Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter drauf. Aber was ist denn eigentlich ausgewogene Ernährung? Auf was darf man denn da achten?
Ja, also eine ausgewogene Ernährung heißt, dass man, ich sag mal, überwiegend pflanzliche Lebensmittel isst und die mit tierischen Lebensmitteln ergänzt. Ja, das ist so die allgemeine Empfehlung, sage ich mal. Man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt mal einen Teller nimmt. Ja, man hat einen Teller vor sich und würde den jetzt belegen. Man isst jetzt eine Hauptmahlzeit. Dann kann man sich das so vorstellen, der halbe Teller ist mit Gemüse gefüllt, ein Viertel vom Teller mit Eiweiß und ein Viertel vom Teller mit Kohlenhydraten. Ja, am besten komplexe Kohlenhydrate, also Vollkorn, das, was wir gerade schon angesprochen haben. Und das wäre an sich eine ausgewogene Mahlzeit. Ja, das ergänzt man dann noch mit guten Fetten und also zum Beispiel Ölen, Nüssen und Samen. Und dann hat man eine super Mahlzeit mit vielen Nährstoffen, die satt macht durch das Eiweiß, die zum Beispiel auch den Blutzucker nicht so stark ansteigen lässt durch die Ballaststoffe, die da drin enthalten sind und auch durch das Vollkorn, durch die Vollkornprodukte. Und ja, das wäre jetzt mal so ein Beispiel dafür, wie man das in der Praxis umsetzen könnte.
Und dieser halbe Teller mit Gemüse, den du gerade angesprochen hast, ist es da am besten, Biogemüse zu nehmen oder auf was sollte man da achten? Oder ist es vielleicht besser, regional einzukaufen? Was würdest du da sagen?
Also grundsätzlich, erstmal ist es egal, ob es frisches Gemüse ist oder Tiefkühlgemüse. Ja, teilweise ist es sogar so, dass Tiefkühlgemüse besser bekömmlich ist als frisches Gemüse. Also spricht wirklich nichts dagegen, auch im Supermarkt den Tiefkühlbrokkoli zu nehmen als den frischen. Teilweise ist es sogar besser, weil der ja direkt nach der Ernte eingefroren wird und die Nährstoffe dann noch besser enthalten sind oder erhalten bleiben. Dann ist es so, ob es jetzt Bio ist oder nicht, ja, ist halt die Frage. Meine Empfehlung ist in meinen Beratungen, wenn jetzt jemand etwas isst mit Schale, ja, bei Gemüse zum Beispiel, gut, isst man ja sehr viel auch mit Schale, also sagen wir jetzt mal Zucchini oder Aubergine, ja, was man jetzt nicht grundsätzlich schälen würde, würde ich schon sagen, ist Bio besser. Mhm. Ansonsten, klar, muss man auch gucken, was gibt der Geldbeutel her, wie kann man sich das leisten? Genau, das ist meine Empfehlung dazu. Und ansonsten, was hattest du noch gefragt, ob Bio oder nicht? Ach, regional, ne, war das?
Genau, regional.
Genau, regional, natürlich, wenn man das kann und die Möglichkeit hat, auf jeden Fall gerne regional, auch saisonal, weil wenn man saisonal isst, ist man automatisch abwechslungsreich. Ja, und dadurch, ja, kann man dann auch nochmal die Vielfalt an Nährstoffen besser aufnehmen. Ja, also wenn jetzt jemand zum Beispiel an Gemüse jeden Tag nur Tomate und Gurke isst, ist das einfach zu einseitig. Das würde nicht ausreichen. Ist zwar schon gut, ja, ist auf jeden Fall auch super, wenn überhaupt irgendwas an Gemüse gegessen wird, aber man sollte auch abwechseln innerhalb der Gemüsesorten.
Du hattest ja jetzt Gemüse gesagt und Eiweiß und Kohlenhydrate und Fette. Was ist denn mit Obst? Ist das bei Gemüse jetzt mit dabei oder sollte man extra auch nochmal eine Portion Obst am Tag essen?
Ja, da gibt es so eine Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sagt, man sollte 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag essen. Und damit ist gemeint maximal 2 Portionen Obst und mindestens 3 Portionen Gemüse.
Ah, okay.
Und ihr könnt euch das so vorstellen, eine Portion ist bei einem großen Stück Obst oder Gemüse eine Handvoll. Also jetzt zum Beispiel eine Banane ist eine Portion oder ein kleiner Kohlrabi ist eine Portion. Wenn das jetzt kleinteiliges Obst und Gemüse ist, dann nimmt man beide Hände zur Schale zusammen und alles, was in diese Schale passt, ist eine Portion Obst oder Gemüse. Also zum Beispiel Radieschen oder auch Cocktailtomaten oder auch Himbeeren, Heidelbeeren. Das alles, was von den Sorten in die Schale passt, in die Hände, ist dann auch eine Portion. Und da kann man sich ganz gut am Tag dran orientieren. Das ist super einfach zu merken. Und zum Beispiel, wenn man jetzt morgens sein Frühstück macht und macht da ein paar Himbeeren rein und guckt, okay, das passt in meine Hände, habe ich schon eine Portion Obst weg, sozusagen. Ja, also Obst gehört natürlich auch genauso dazu wie Gemüse. Nur beim Obst sollte man auch aufpassen, dass es nicht zu viel Obst wird. Ja, also manche fangen dann an, morgens schon den riesen Obst-Smoothie zu trinken und machen dann da vielleicht 3-4 Obststücke rein, die man so an sich als ganzes Stück gar nicht essen würde. Aber als Getränk sind die natürlich viel leichter zu verzehren. Und das ist dann auch nicht so gut. Wegen dem vielen Fruchtzucker.
Lass uns mal auf die Ernährung bezogen auf Krebs kommen. Würdest du auch sagen, dass man bestimmte Dinge beachten sollte? Und wie ich in der Einleitung schon sagte, viele meiner Projektteilnehmerinnen, die, wenn die in der Therapie stecken oder eigentlich spätestens, wenn sie in der Reha sind, denken die ja darüber nach, ob man die Ernährung vielleicht ändern könnte und fangen dann an, erste Schritte zu gehen, zum Beispiel weniger Fleisch, weniger Zucker. Würdest du sagen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist oder denkst du da anders drüber?
Ja, also die Ernährung spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ja, sogar, also ab der Diagnose, eigentlich schon vor der Krebserkrankung, ja, was wir schon besprochen haben, ab der Diagnose, auch während der Therapie und nach der Therapie ist es ganz wichtig. Ja, es gibt da sehr viele Empfehlungen. Da könnte ich jetzt auch sehr viel drüber erzählen. Die Frage ist immer, wie hat man vorher gegessen? Wie isst man aktuell? Und ganz wichtig, wie fühlt man sich? Was hat man für Nebenwirkungen auch? Ja, von der Therapie zum Beispiel, wenn man in der Chemo steckt, fühlt man sich natürlich ganz anders, hat ganz andere Nebenwirkungen, ja, wie wenn die Therapie abgeschlossen ist. Bei Brustkrebs ist es ganz oft so, dass die Brustkrebsbetroffenen durch die Therapie zunehmen oder auch nach der Therapie. Genau, das kann durch Cortison sein, was sie nehmen müssen, oder auch durch die Antihormontherapie, die dann einfach durch die Hormonumstellung dazu führt, dass man an Gewicht zunimmt. Und da spielt dann die Ernährung natürlich auch eine große Rolle. Da muss man dann schauen, okay, was kann die Person denn ändern, damit die Gewichtszunahme nicht weiter steigt oder bestenfalls, dass sie an Gewicht dann auch abnimmt.
Vielleicht kannst du da ein Beispiel nennen, weil ich habe tatsächlich ganz viele Frauen, die durch die Therapie viele, viele Kilos zugenommen haben und sehr darunter leiden.
Ja, also wichtig ist, wenn man schon merkt, man nimmt an Gewicht zu während oder nach der Therapie, dann schon etwas zu tun, ja, etwas umzustellen. Und da kann man sich zum Beispiel auch wieder an diesem Tellerprinzip orientieren. Ja, dieser Teller mit etwa halber Teller Gemüse voll, Viertel Teller Kohlenhydrate, da vor allem Vollkorn wählen und ein Viertel Teller Eiweiß. Warum ist das gut in Bezug auf Abnehmen? Weil Gemüse natürlich auch erstmal Füllstoff ist, sage ich mal. Das hat wenig Kalorien, aber macht auch satt durch die Ballaststoffe. Dann hat man aber noch das sättigende Eiweiß dabei. Das ist ganz wichtig. Und dann auch noch die Vollkornprodukte. Ja, also da hat man einen insgesamt ausgewogenen und nicht so kalorienreichen Teller. Mhm. Wenn man das jetzt vergleichen würde mit einer Portion, weiß ich nicht, man geht jetzt essen und isst, sag ich mal, Wiener Schnitzel, ja, oder keine Ahnung. Das sind natürlich ganz andere Kalorien, die man da zu sich nimmt. Mhm. Ja, also immer gucken bei einer Mahlzeit, wenn man die zusammenstellt, wo ist mein Gemüse? Am besten auch schauen, dass man selbst kocht. Ja, dann hat man einfach das besser unter Kontrolle, dass man auch weiß, was man isst, was ist da drin. Genau, auf den Fettgehalt der Lebensmittel kann man auch achten oder sollte man achten, ja, dass man nicht zu viele fettreiche Lebensmittel isst, vor allem auch tierische Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel Milchprodukte. Ja, gute Fette wählen, Obst und Gemüse darauf achten, ja, also wieder diese 5 am Tag, diese Regel beachten. Mhm. Genau. Und auch Bewegung, ganz, ganz wichtig. Bewegung wirkt auch wie ein Krebsmedikament, kann man sich merken. Und man sollte eigentlich so früh wie möglich wieder mit Alltagsbewegung anfangen und am besten auch mit irgendeinem Sportprogramm. Muss jetzt nicht das Fitnessstudio sein, können auch Übungen zu Hause sein. Ja? Hauptsache, man bewegt sich in irgendeiner Art und Weise.
Ja. Wenn man vorher, bevor man die Diagnose bekommen hat, viel Fastfood gegessen hat und ja auch einfach süße Dinge in sich hineingestopft hat, dann kann das ja schwer sein, seine Gewohnheiten zu ändern. Was würdest du denn empfehlen, wenn man diese Heißhungerattacken auf Süßes hat zum Beispiel? Was kann man denn da machen?
Zum einen ist die Frage erstmal zu gucken, warum sind überhaupt die Heißhungerattacken da? Sind vielleicht zum Beispiel die Esspausen zwischen den Mahlzeiten zu lang? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand nur morgens frühstückt und die nächste Mahlzeit ist nach der Arbeit oder nach dem ganzen Alltagsstress, den man hat, erst nachmittags um 5, dann ist das eine sehr lange Esspause und das kann dazu führen, dass man Heißhunger hat und dann Sachen isst, die man eigentlich sonst gar nicht essen würde, wenn man zwischendurch nochmal eine kleine Mahlzeit gegessen hätte. Dann kann es zum Beispiel auch daran liegen, dass man Heißhunger hat, wenn man nicht genügend Eiweiß isst an sich. Ja, wenn die Mahlzeit einfach kein Eiweiß hat. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, man isst eine Portion Nudeln mit Tomatensauce, dann ja, ist da schon auch ein bisschen Eiweiß drin. In den Nudeln hat man auch im besten Fall ein bisschen Eiweiß, aber da fehlt einfach noch mehr Eiweiß, um satt zu sein, um länger satt zu sein. Und das kann auch wieder dazu führen, dass man vielleicht nach 2 Stunden sagt, oh, jetzt könnte ich noch mal irgendwie einen Schokopudding essen oder dass man halt so Gelüste entwickelt.
Ach, das ist ja spannend.
Genau, also auf den Eiweißgehalt jeder Mahlzeit zu achten, auch super wichtig. Deswegen auch wieder an diesen Teller denken. Und ja, was kann man machen, wenn man dann Heißhunger hat? Gibt es eine Möglichkeit, sich irgendwie abzulenken? Ja, jetzt mal rauszugehen, an die frische Luft, einen Spaziergang zu machen, irgendwie Musik zu hören. Oder gibt es sonst irgendwas, was man machen könnte, um erstmal diesen Heißhunger einen Moment zu übergehen und zu gucken, kann ich es auch irgendwie anders lösen, sage ich mal, als über den Mund, ja. Und wenn man dann sagt, okay, nee, bringt ja alles nichts, dann kann man natürlich auch einfach mal was Süßes essen. Da kommt es ja auch immer auf die Menge drauf an. Ja, man darf naschen, man darf auch naschen, wenn man Krebs hat. Man darf auch nach einer Krebserkrankung naschen. Da ist es wie mit allem, die Menge oder die Dosis macht das Gift. Und ja, und so eine Handvoll Nascherei oder so ein Handteller voll kann man sich da als Portionsgröße merken, ist vollkommen in Ordnung, sage ich mal. Wenn man das auch vermeiden möchte, dann kann man versuchen, eine gesunde Nascherei sich zu nehmen. Ja, also es könnten zum Beispiel so Energiekugeln sein.
Das kann man ja auch ganz leicht selber machen, sowas, ne?
Genau, geht super leicht. Die sind auch relativ teuer, wenn man die kauft, finde ich. Genau, einfach selber machen. Meistens ist das irgendwas mit Nuss und einer Trockenfrucht, was gemischt wird. Und das erfüllt auch erstmal so diesen Drang, den man hat auf was Süßes.
Ja, absolut.
Genau, das wäre jetzt auch mal eine Möglichkeit, dass man erstmal das so rumprobiert, dass man sagt, okay, man versucht eine gesündere Variante sich zu suchen.
Was denkst du denn, wie viele Mahlzeiten sollte man am Tag zu sich nehmen? Und was hältst du von Fastenkuren? Was würdest du sagen, ist das gut? Oder würdest du das grundsätzlich jedem empfehlen, ab und zu eine Fastenkur zu machen? Und was denkst du über Intervallfasten?
Da kommt es auch wieder drauf an. Also wenn man jetzt nicht erkrankt ist, kann man auf jeden Fall ab und zu mal fasten. Also ich bin jetzt kein Fastenexperte. Ich habe das auch noch nie gemacht. Von daher, ich kenne das nur von Erfahrungsberichten von anderen, dass die sagen, sie fühlen sich wirklich super während der Zeit. Klar, die ersten Tage sind schwierig. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt gesund ist, mal zu fasten, spricht nichts dagegen. Wenn man jetzt an Krebs erkrankt ist, sieht die Situation wieder anders aus. Da kommt es auch auf den individuellen Fall an. Zuerst muss man dazu sagen, dass die Studienlage dazu auch nicht besonders aussagekräftig ist. Das heißt, viele, die während einer Krebserkrankung und auch während der Therapie gefastet haben, konnten das Fasten nicht halten, weil das zu einschränkend war für die Person. Und das hat auch zu einem starken Gewichtsverlust geführt. Und das ist halt das, wo man wirklich aufpassen sollte und wo ich auch immer sage oder auch eher abrate, davon zu fasten, weil die Gewichtsabnahme so stark sein kann. Ja, es ist ja eh so, dass man durch zum Beispiel eine Chemotherapie unter Übelkeit leidet oder Appetitlosigkeit oder wie auch immer, dass es einem eh schon schwerfällt, etwas zu essen. Und wenn man dann noch fastet, um diese Chemotherapie irgendwie wirksamer zu machen, das ist ja eigentlich das Ziel dahinter, wenn man an Krebs erkrankt ist, dass die Therapie besser wirkt, ja, dann kann das sehr schnell auch gefährlich werden und man kann in eine Mangelernährung rutschen. Und deshalb ist meine Empfehlung, die ich rausgebe, je nachdem, wen ich vor mir sitzen habe, ist es wirklich betreut zu machen, ja, dass man das bei einem Fastenleiter macht oder ja, bei einer Ernährungsfachkraft, die sich dann da auch mit auskennt und dann auch wirklich regelmäßig das Gewicht überprüfen zu lassen oder selbst zu überprüfen und bestenfalls noch eine BIA-Messung zu machen. Das ist eine Bioimpedanzanalyse. Da wird die fettfreie Masse und die Fettmasse und die Muskelmasse gemessen. Und dann kann man auf der sicheren Seite sein, dass man nicht durchs Fasten in einen Zustand rutscht, in dem man nicht sein möchte, weil wenn man sehr stark abnimmt während einer Krebserkrankung und mangelernährt ist, dann ist auch die Prognose schlechter. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, das Gewicht grundsätzlich erstmal zu halten, auch wenn man übergewichtig ist während der Therapie. Genau, wenn man jetzt von Brustkrebsbetroffenen spricht, da sieht die Situation wieder anders aus. Ja, also deswegen, es kommt immer darauf an, wer sitzt vor einem, wie sind die Nebenwirkungen, was für eine Krebsart liegt vor, ist ganz individuell die Empfehlungen.
Kannst du ein Beispiel bringen für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind?
Ja, also bei Brustkrebs ist es ja so, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass die eher unter einer Gewichtszunahme leiden. Und da kann es schon sinnvoll sein, dass die, temporär fasten. Ja, ich habe da auch zu diesem Fall jetzt noch niemanden betreut. Aber wenn ich jetzt jemanden hätte, der stark übergewichtig ist und an Brustkrebs erkrankt ist und während der Therapie immer weiter zunimmt, dann ist die Ausgangssituation eine bessere, um Fasten auszuprobieren, als bei jemand, bei dem das alles nicht der Fall ist.
Ja, ist klar.
Genau, und da könnte man das schon mal überlegen, zu sagen, okay, du fastest jetzt mal ein paar Stunden vor oder nach der Chemo.
Du schreibst ja auf deiner Homepage, dass du Frauen schon mit der Diagnose begleitest. Was sind dann da die ersten Schritte, wenn du jetzt eine Patientin, sagen wir mal, die an Brustkrebs erkrankt ist, die Diagnose Brustkrebs bekommen hat, wenn die zu dir kommt, wie gehst du denn da vor? Wie kann man sich das denn vorstellen?
Es ist so, ich mache erstmal ein Infogespräch. Da lernen wir uns erstmal kennen, beschnuppern uns und schauen auch erstmal, passt das überhaupt zusammen? Ja, möchte die Klientin mit mir arbeiten? Kann ich sie überhaupt beraten in ihrer Situation? Und da frage ich dann ganz viel ab über die aktuelle Lebenssituation, in welcher Therapiephase befindet sich die Person, ja, ist es jetzt wirklich ab der Diagnose oder etwas später schon. Ja, und dann vereinbaren wir die erste Beratung und da mache ich dann auch erstmal eine ausführlichere Anamnese, um auch noch wichtige Sachen abzufragen, wie zum Beispiel, welche Nebenwirkungen liegen noch vor? Welche Nahrungsergänzungsmittel werden eingenommen? Welche Medikamente? Wie sind die Blutwerte? Kann die Person überhaupt selbst kochen? Ja, das ist ja auch sowas. Ist die Person überhaupt in der Lage, selbst zu kochen? Ist sie vielleicht zu alt oder hat sie Polyneuropathie und kann ihre Hände nicht richtig bewegen? Ja. Also da gibt es ganz viel, was man beachten muss. Und genau, das klären wir dann erstmal alles in der Anamnese, damit ich auch weiß, wo steht die Person, wo kann ich sie abholen und wie kann ich sie so gut, wie es mir möglich ist, betreuen. Und dann fangen wir mit der Ernährung an. Und das ist dann auch wieder ganz individuell.
Gibt es denn Nahrungsmittel, auf die Patienten besonders während der Therapie verzichten sollten?
Ja, da ist mir sofort, oder fällt mir sofort eins ein. Und zwar ist das die Grapefruit oder Pomelo.
Ach.
Genau. Das ist etwas, ein Lebensmittel, auf das man am besten verzichten sollte. Ja, gerade wenn man Medikamente einnimmt oder auch während der Therapie. Weil es ist so, dass in der Grapefruit bestimmte Stoffe sind, die ein Enzym in der Darmwand blockieren und dadurch wird der Abbau von Medikamenten gehemmt. Das heißt, die Medikamente verbleiben in viel höheren Konzentrationen in unserem Körper und können dadurch stärkere Nebenwirkungen verursachen.
Ach, das ist ja spannend.
Ja, das ist wirklich spannend und da bringt es auch nichts, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja gut, ich nehme ja die Medikamente morgens, da kann ich ja mittags mal einen Grapefruitsaft trinken. Ja, die Wirkung von Grapefruit kann bis zu 72 Stunden andauern und deswegen bringt es auch nichts, im zeitlichen Abstand dann den Grapefruitsaft zu trinken oder irgendwas mit Grapefruit zu essen. Ja, am besten ist es dann wirklich zu sagen, okay, ich verzichte da ganz drauf. Ja, wenn einem das besonders schwer fällt, kann man auch nochmal mit dem Onkologen, dem Arzt sprechen und nochmal fragen, darf man vielleicht bei dem bestimmten Medikament doch Grapefruit essen? Aber ja, ich werde auf jeden Fall vorsichtig.
Mensch, ich hätte jetzt gedacht, du sagst irgendwie sowas wie, ja, Zucker oder zu viel Salz oder sowas. Aber Grapefruit, ich meine, das hat doch bestimmt total hohen Vitamin-C-Gehalt, oder?
Ja, bestimmt. Ich weiß den Vitamin-C-Gehalt jetzt nicht genau, aber da kann man auch zum Beispiel rote Paprika essen. Die hat auch viel Vitamin-C. Wirklich nur die Grapefruit, der Grapefruitsaft und die Pomelo, da sollte man aufpassen, genau.
Grundsätzlich, wenn man Medikamente nimmt oder wenn man diese Medikamente in der Krebstherapie nimmt?
Genau, grundsätzlich.
Ach.
Grundsätzlich, also wie gesagt, wenn man sich diese Wechselwirkung, gibt es nicht mit allen Medikamenten, aber mit sehr vielen und deswegen würde ich einfach jedem den Tipp geben, schreibt euch die Medikamente auf, die ihr nehmt, zeigt die dem Arzt und sagt, ihr wollt gern Grapefruitsaft trinken, ist das möglich?
Okay.
Ja, dann sollen die da mal drüber schauen und einfach mal eine Rückmeldung geben, ob das geht oder nicht. Genau. Zu dem Zucker, was du gesagt hast, hatten wir ja auch schon kurz angesprochen, gerade während Krebs, ist ja auch eine Frage, die sehr, sehr viele interessiert. Da ist es auch so, da kommt es auf die Menge drauf an. Ja, also ganz auf Zucker zu verzichten, beziehungsweise auf Kohlenhydrate. Ja, also auch auf Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis. Das ist nicht, also ist sehr einschränkend. Ja, und kann dann auch wieder zu einem Gewichtsverlust führen und das wiederum zu einem schlechteren oder zu einer schlechteren Prognose.
Ah, okay.
Ja, deswegen ist es, genau, man muss halt schauen, wie kommt man damit zurecht, wenn man sehr kohlenhydratarm isst. Ja, schafft man dann das Gewicht zu halten, genug Energie zu sich zu nehmen. Und die Sache ist aber auch die, wenn man keine Kohlenhydrate isst, der Körper, der weiß sich da auch selbst zu helfen, der holt sich dann die Energie einfach auch aus Eiweiß und Fett. Mhm. Ja, also auch die Krebszellen holen sich die Energie dann aus Eiweiß und Fett und bauen das so für sich um, dass sie es nutzen können. Mhm. Und deswegen ist es gar nicht, sag ich mal, ja, zielführend, jetzt Kohlenhydrate komplett wegzulassen, weil es gibt ja auch gute Kohlenhydrate, also die Vollkornprodukte, die man essen kann. Ja, und die einem auch gut tun, wenn man sie natürlich verträgt, auch während der Therapie. Ja, genau. Also, ja, es ist nicht gerade zielführend, wenn man jetzt die Kohlenhydrate komplett weglässt. Und damit meine ich auch jetzt den Zucker an sich. Klar bringt das was, wenn man weniger nascht, ja, wenn man vorher viel genascht hat und das Naschen dann reduziert. Das ist auf jeden Fall gut. Aber man muss auch nicht komplett auf Nascherei verzichten. Wenn man ab und zu mal so eine Handvoll nascht, spricht da nichts dagegen.
Was würdest du sagen, was für Getränke man zu sich nehmen sollte, grundsätzlich, also egal jetzt, ob erkrankt oder nicht, ist es einfach das Wasser, was man tatsächlich 2 Liter am Tag oder 1,5 Liter am Tag trinken sollte? Oder würdest du dazu raten, eher Wasser mit Kräutern, also Tee vielleicht zu trinken, irgendeine bestimmte Art?
genau, grundsätzlich Wasser ist so das beste Getränk. Da könnte man auch drauf schauen, wie ist denn die Zusammensetzung vom Wasser. Ja, gerade jetzt zum Beispiel jemand, der wenig tierische Produkte isst, der könnte schauen, dass er auf ein kalziumreiches Wasser eher zurückgreift. Ja, dass man auch gut mit Kalzium versorgt ist. Genau, das wäre nochmal eine Möglichkeit, bei dem Wasser zu differenzieren. Und ansonsten, was war die zweite Frage?
Ob man vielleicht das Wasser auch einfach durch Tee ersetzen könnte und wenn ja, was du da empfehlen könntest?
Ja, also man kann natürlich auch Tee trinken. Da würde ich darauf achten, dass es ein guter Tee ist, dass es am besten Bio-Qualität ist. Und wenn es jetzt zum Beispiel so ein Tee ist wie grüner Tee, das wird ja auch gerne bei Brustkrebs getrunken, würde ich die Menge nicht übertreiben. Also ich sag mal, das gilt auch für alle Lebensmittel und auch für alle Getränke jetzt außer bei Wasser. In verzehrsüblichen Mengen ist alles, sag ich mal, kein Problem. Ja, wenn man jetzt aber anfängt, literweise grünen Tee am Tag zu trinken, dann ist das schon zu viel und dann würde ich auch sagen, okay, einfach reduzieren auf so eine normale Menge, sind so 2 bis 3 Tassen am Tag, das ist unbedenklich und kann man ruhig jeden Tag dann auch trinken, aber einfach nicht zu viel von einer Sache. Mhm. Ja.
Okay. Es gibt ja verschiedene Ernährungsmethoden. Du selber hast ja auf deiner Homepage geschrieben, dass du dich vegan ernährst. Ich habe aber auch schon oft gelesen, dass die mediterrane Ernährung förderlich sein soll für den Heilungsprozess oder auch basische Ernährung. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
Mhm. Genau, also die mediterrane Ernährung ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil die ja als Basis auch eigentlich ist eine pflanzliche Ernährung, die durch tierische Lebensmittel ergänzt wird. Also auch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Und die benutzen auch viel gute Fette, ja, Olivenöl, Nüsse, Samen. Ist auch eine sehr tolle Ernährungsweise. Also die ist auf jeden Fall empfehlenswert und auch gerade bei Brustkrebs sehr empfehlenswert. Die basische Ernährung, das ist jetzt, ja, das ist etwas, da muss man erstmal dieses Konzept dahinter verstehen, sage ich mal. Also da geht es ja darum, dass man sagt, man möchte den Säure-Basen-Haushalt wieder in Einklang bringen und das macht man dadurch, dass man säurebildende Nahrungsmittel reduziert und basenbildende Nahrungsmittel mehr isst. Das ist ja so dieses ganze Konzept dahinter. Und dann sollte man sich fragen, okay, was sind denn jetzt säurebildende und basende Lebensmittel? Und das kann man sich ganz leicht merken. Säurebildend sind eigentlich überwiegend tierische Lebensmittel. Ja, und auch zum Beispiel Zucker und Alkohol. Und basenbildend sind eher pflanzliche Lebensmittel. Also Gemüse, Obst, Vollkorn, Soja, Säfte zum Beispiel. Mhm. Und neutral betrachtet werden Fette und Öle. Und jetzt ist es so, wenn jetzt jemand, der vorher sehr viel tierische Produkte gegessen hat, also nach der basischen Ernährung sehr viel säurebildende Nahrungsmittel und die jetzt ersetzt mit überwiegend basenbildenden Lebensmitteln, dann führt er ja mehr reichere Nahrungsmittel zu sich als jemand, der die Ernährung weiterhin so lässt und sehr viel tierische Lebensmittel isst. Ja, das wirkt sich natürlich gesundheitsförderlicher aus. Ja, also dieses ganze Konzept hinter Säurebasen und der Körper könnte übersäuern durch falsche Ernährung, das beruht eigentlich darauf, dass man auch mehr pflanzliche Lebensmittel isst und weniger tierische. Und natürlich führt man dann dem Körper mehr Vitamine, mehr Mineralstoffe, mehr Ballaststoffe hinzu, wie wenn man jetzt überwiegend oder häufig Fastfood isst, viel Fleisch und so weiter.
Bedeutet das denn, dass eine ausgewogene Ernährung automatisch auch eine basische Ernährung ist?
Ja, also schon mit vielen basenbildenden Lebensmitteln. Ja, doch, auf jeden Fall. Weil wenn man jetzt mal schaut, diese 5 am Tag Regel oder Empfehlung, ja, 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst am Tag und dann auch noch andere Nahrungsmittel mit einschließen, wie Vollkorn. Da sieht man ja schon, die Basis sind ja eher basische Lebensmittel. Und was auch noch zum Thema Übersäuern, was da auch noch interessant ist zu sagen, ist, dass unser Körper eigentlich gar nicht übersäuern kann. Ja, wir können auch jeden Tag ganz viel Fleisch essen, aber wir werden nicht übersäuern, weil wir haben ja Organe, die dafür sorgen, dass wir nicht übersäuern können. Also wir scheiden ja Säuren aus über die Niere, über die Leber und auch über die Lunge. Und wäre das nicht der Fall, dann wären wir schwer krank. Ja, also wir haben Puffersysteme im Körper, die dafür sorgen, dass unser Säure-Basen-Haushalt funktioniert. Und genau, das ist dazu zu sagen. Also es ist auch oft ein Werbetrick, sage ich mal, um die Leute dazu zu bewegen, Basentabletten zu kaufen und so weiter.
Aber ist es nicht so, dass wenn man an Krebs erkrankt, dass dann das Gleichgewicht im Körper sowieso durcheinander geraten ist?
Also man hat eine andere Stoffwechsellage im Körper. Ja, man hat eher so einen katabolen Stoffwechsel, also so einen abbauenden Stoffwechsel. Man hat einen erhöhten Eiweißbedarf, man verliert in der Regel mehr an Gewicht und auch Muskelmasse, Fett und Muskelmasse. Das stimmt schon, ja.
Du selber ernährst dich ja vegan, hast du gesagt, oder es steht ja auch auf deiner Webseite. Warum ist denn vegane Ernährung das, wofür du dich entschieden hast?
Eigentlich wegen dem Tierwohl. Ja, also weil, es ist einfach so, mir tun die Tiere sehr leid und ich finde es ganz schlimm, wie die Massentierhaltung abläuft. Und deswegen war das für mich so ein Grund zu sagen, ich schränke mich immer mehr ein und Fleisch esse ich jetzt auch schon seit 8, 9 Jahren nicht mehr. Genau, und dann ist es immer mehr in die vegane Richtung gegangen. Ja, und dann merkt man auch mal, wenn man sich vegan ernährt, wie viele Möglichkeiten man eigentlich hat. Ja, wie toll Hülsenfrüchte zum Beispiel sind, wie toll man Salate machen kann und auch Gemüse zubereiten kann. Ja, wofür man sich vorher eigentlich gar nicht so interessiert hat oder auch dachte, ja, was soll ich denn jetzt schon mit dieser ollen Karotte machen oder wie auch immer. Ja, das ist wirklich spannend. Da gibt es ganz tolle Gerichte und auch mittlerweile viele Möglichkeiten, auch Fleisch nachzumachen, ja, oder auch selbst mal zu Hause irgendwie was nachzumachen.
Ich esse selber auch schon seit wie vielen Jahren kein Fleisch mehr, aber ich esse gern Käse und so weiter. Das heißt, ich ernähre mich nicht komplett vegan. Aber diese vegane Ernährungsform ist ja irgendwie zurzeit auch sehr präsent. Denkst du denn, dass alle, die sich jetzt vegan ernähren, das aus Tierwohl machen? Oder hat das auch tatsächlich gesundheitliche Aspekte, die jetzt nicht von der Hand zu weisen sind?
Also ich denke auch, also viele klar überwiegend wegen dem Tierwohl, aber auch wegen gesundheitlichen Aspekten, gerade für Personen, denen es schwerfällt, auf Fleisch zu verzichten, dass die dann sagen, okay, ich probiere mal eine vegane Variante, ist ja vollkommen legitim. Ja, also spricht nichts dagegen. Klar, wenn man jetzt 1:1 einen hohen Fleischkonsum durch vegane Ersatzprodukte ersetzt, dann ist es schon wieder nicht so gut, sage ich mal, weil die ja auch stark verarbeitet sind, viele Zusätze haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, oder ich weiß auch, dass viele vegan essen, um ja etwas für ihre Gesundheit zu tun oder auch um abzunehmen.
Mhm. Hast du denn das an dir selber auch gemerkt? Hat sich irgendwas verändert?
Eigentlich bei mir nicht, weil das auch so ein schleichender Prozess war. Ich habe das immer mehr umgestellt über Wochen. Das war nie so, dass ich so einen harten Cut gemacht habe und habe gesagt, so ab heute vegan und vorher war es ganz anders. Das hat sich alles nach und nach so entwickelt. Und deswegen, war das bei mir jetzt keine große Veränderung.
Lass uns mal noch über Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Auch da gibt es ja einen total großen Markt und egal, wo man hinkommt, man sieht, also in jede Drogerie, man sieht unfassbar viele Nahrungsergänzungsmittel. Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das könnte jeder noch ergänzend zu seiner ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen? Oder findest du, dass dieser Hype um Nahrungsergänzungsmittel übertrieben ist und man es eigentlich gar nicht braucht?
Nahrungsergänzungsmittel sind schon sinnvoll, wenn man einen Mangel hat oder zum Beispiel, wenn man gewisse Nährstoffe einfach gar nicht gut, sag ich mal, aufnehmen kann oder synthetisieren kann, wie zum Beispiel Vitamin D. Ja, Deutschland ist ein Vitamin D-Mangelgebiet und ich empfehle jeden, wirklich fast jeden, den ich berate, schauen Sie mal, haben Sie Vitamin D mal überprüft, wie sieht's denn da aus? Weil ich das einfach so wichtig finde, dass da der Spiegel stimmt. Und wir können hier gar nicht, Vitamin D gut, also Vitamin D wird ja hergestellt über die Sonneneinstrahlung auf der Haut. Und wenn man sich im Sommer zum Beispiel jeden Tag eincremt, wenn man rausgeht oder wenn man im Büro sitzt und erst abends um 5 aus dem Büro rauskommt und dann in die Sonne geht, dann reicht die Sonneneinstrahlung in der Regel auch nicht aus, um Vitamin D selbst herzustellen. Und deswegen ist das ein Vitamin, wo ich sagen würde, das macht auf jeden Fall Sinn, das als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Da ist es aber auch ganz wichtig, erst den Spiegel bestimmen lassen, gucken, wie hoch ist der Spiegel, liegt man in einem Mangel, ist man kurz vor einem Mangel oder ist man da gut versorgt, und je nachdem kann man dann auch die Dosierung anpassen oder braucht halt auch gar kein Nahrungsergänzungsmittel. Genau, wenn es dann zu den Wintermonaten oder in die Wintermonate geht, klar, da macht Vitamin D, ein Vitamin D-Supplement auch auf jeden Fall Sinn. Aber was mir da immer ganz wichtig ist, ist erst prüfen und dann dosieren. Nicht einfach irgendwas einnehmen, weil man denkt, man tut sich was Gutes. Ja, gerade diese Nahrungsergänzungsmittel, die es bei DM gibt oder wie auch immer, die müssen nicht kontrolliert werden. Das heißt, ja, die werden eigentlich wie Lebensmittel behandelt und die bedürfen keiner Wirksamkeitskontrolle, sage ich mal. Ja, und deswegen sind die teilweise auch sehr hoch dosiert oder ja, kann auch gefährlich werden. Deswegen da auf jeden Fall aufpassen und gerade auch während der Krebstherapie vorsichtig sein.
Du hattest ganz am Anfang unseres Gespräches auch Kurkumin erwähnt. Das ist doch sowieso immer gut, diesen Stoff zu sich zu nehmen. Sollte man dann Kurkumin noch ergänzend nehmen oder reicht das, wenn man beim Kochen zum Beispiel das verwendet?
Also man kann es auf jeden Fall auch täglich in der Küche verwenden. Ja, spricht gar nichts dagegen. Klar ist die Dosierung oder die Höhe von Kurkumin dann in dem Pulver viel geringer, wie wenn man jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen würde, wo das hochdosiert vorkommt. Die Sache ist die, auch bei Kurkumin sollte man immer aufpassen, weil das auch Wechselwirkungen mit Medikamenten eingehen kann. Deswegen würde ich da auch, wenn man sich unsicher ist, den Arzt immer fragen, wenn man Interesse hat an einem Nahrungsergänzungsmittel, darf ich das einnehmen in meiner aktuellen Situation oder spricht da was dagegen? Und ja, dann kann man es einnehmen, aber man braucht es eigentlich nicht. Also ich bin eher ein Fan davon zu sagen, die Nährstoffe über die Lebensmittel aufzunehmen, über eine ausgewogene Ernährung und nicht über Nahrungsergänzungsmittel. Außer wirklich bei Nährstoffen wie jetzt zum Beispiel Vitamin D oder auch B12 bei Veganern, wo man einfach weiß, okay, da ist es schwierig ranzukommen. Da macht es natürlich Sinn, das zu supplementieren. Aber ansonsten finde ich, ist es über die Ernährung machbar.
Und wenn man jetzt herausfinden möchte, wo man vielleicht tatsächlich noch ein bisschen, also wo man Mangel hat, das muss der Arzt machen, oder? Dieses Blutbild, das lässt man beim Arzt machen, ne?
Genau, das macht man dann beim Arzt. Und wenn man bestimmte Blutwerte bestimmt haben möchte, dann muss man das auch nochmal extra sagen, auch teilweise Zahlen, selbst Zahlen, weil ja nicht alle Blutwerte kontrolliert werden, die man vielleicht braucht. Und dann, genau, muss man das halt noch vorher sagen.
Die Ernährung hat ja auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Also das fängt ja schon damit an, wenn man die Nahrung zubereitet oder auch wenn man sich einfach zum Essen Zeit nimmt. Wie wichtig ist es denn, oft zu kauen oder ja schon allein sich hinzusetzen, um zu essen? Also wir kennen das ja alle, wenn es irgendwie stressig ist, schnell im Stehen irgendwas in sich reingeschoben. Würdest du auch sagen, dass Ernährung was mit Selbstfürsorge zu tun hat?
Ja, auf jeden Fall. Weil man tut ja auch langfristig seiner Gesundheit was Gutes, wenn man auf die Ernährung achtet. Ja, man tut seinem Körper was Gutes, dem Wohlbefinden und dadurch dann auch der Lebensqualität. Also es hat auf jeden Fall was mit Selbstfürsorge zu tun und auch mit Wertschätzung des eigenen Körpers und auch das, was du gesagt hast, sich Zeit nehmen, sich hinsetzen, nicht dieses, ich hole mir schnell ein Brötchen beim Bäcker und esse das auf dem Weg zur Arbeit. Ja, also, sondern wirklich zu sagen, okay, ich nehme mir 10 Minuten, Viertelstunde Zeit und esse das Brötchen in Ruhe zu Hause oder vor der Arbeit, macht einen riesen Unterschied. Ja, und auch dieses langsam essen, gut kauen, das kann auch schon ganz viele Magen-Darm-Probleme, sag ich mal, verhindern. Ja, wenn man einfach Zeit nimmt zu essen, auf den Hunger hört, auf die Sättigung hört, also habe ich wirklich Hunger, muss ich jetzt wirklich was essen oder habe ich vielleicht nur Durst? Ist der Hunger schon so stark, dass ich jetzt was essen muss? Wenn man dann isst, sollte man sich so etwa 20 Minuten Zeit lassen für eine Mahlzeit, langsam kauen und sich dann auch fragen, wenn man jetzt noch den Teller so voll hat, muss ich das jetzt wirklich alles essen oder bin ich doch schon satt? Also so dieses Bewusstsein der eigenen Körpersignale, das Wahrnehmen der Körpersignale, dass man das auch wieder ja, wahrnimmt. Hm. Genau, das ist auch ganz wichtig, weil vieles beim Essen läuft mittlerweile nur noch automatisiert ab und ja, viele vergessen auf ihren Körper zu hören.
Ja, wenn man sich also mehr mit der Ernährung beschäftigt, lernt man sich auch selber nochmal ganz anders kennen, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ist sehr spannend. Würdest du sagen, dass es möglich ist, gestärkt aus einer Krebserkrankung hervorzugehen?
Das finde ich eine schwierige Frage. Also ich habe schon öfter gehört, dass Krebsbetroffene dann gesagt haben, die Krebserkrankung war was Gutes, denn sie hat da und dazu geführt. Ja, dass ich zum Beispiel mein bewusster lebe, dass für mich jeder Tag ein Geschenk ist. Also das ist ja dann schon etwas, ja, dass man bewusster lebt und auch dadurch eventuell gestärkt ist. Aber was man natürlich machen kann, um sich selbst zu stärken in dieser schwierigen Situation, ist, dass man die Ressourcen nutzt, die man hat oder die, sag ich jetzt mal, Angebote, die man bekommt oder Hilfe, die man bekommt, dass man die auch annimmt und da auch offen für ist. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied sagt, hier, komm, ich koche dir was für die kommende Woche, wir frieren da was ein und du kannst da jeden Tag was essen, das ist ja auch schon eine Art von Hilfe, ja, die man annehmen sollte und die einen vielleicht dann auch stärkt, besser durch die Therapie zu kommen. Mhm. Was ich zum Beispiel auch ganz wichtig finde, ist psychologische Unterstützung. Ja, so eine Krebserkrankung, die macht ja auch was mit einem. Man fühlt sich ja, sag ich mal, betrogen vom Körper. Ja, der Körper macht was und man hat die Kontrolle verloren darüber. Und das ist ja auch etwas, was sehr einschneidend ist. Das zu akzeptieren, dass das in dem Körper passiert, ist ja auch etwas, mit dem man sich beschäftigen sollte, ja, bestenfalls, wenn man es kann. Mhm. Also diese psychologische Unterstützung finde ich da ganz wichtig. Dann natürlich auch die Ernährung, ja, wenn man das kann, kann man sich da natürlich auch selbst über die Ernährung informieren, was ist da am besten für einen, oder man holt sich da auch Unterstützung, sodass man dann wieder gestärkt aus der Therapie hervorgeht oder aus der Krebserkrankung.
Ja.
Gleiches mit Bewegung. Ja, es gibt ja auch so Sporttherapeuten, die auf onkologische Erkrankungen spezialisiert sind, die dann gezielt Übungen machen, die möglich sind mit einem, obwohl man eine Krebserkrankung hat oder eine OP hinter sich hat und sich nicht so sehr bewegen kann, finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Genau, also man sollte, ja, also es, ich glaube, das hat auch viel mit Arbeit an sich selbst zu tun, wenn man so eine Erkrankung hat, ja, dass man auch viel mit sich selbst struggelt und da versucht, bestimmte Methoden zu finden für sich, um da wieder rauszukommen. Ja, sei es Achtsamkeitsübungen, Yoga oder wie auch immer. Ja, da gibt es ja viel, was man machen kann.
Ja. Wenn eine unserer Zuhörerinnen jetzt sich auch für das Thema Ernährung interessiert und Kontakt zu dir aufnehmen möchte, dann kann sie das ja über deine Homepage tun. Die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und du hattest auch geschrieben, dass unter Umständen die Krankenkasse deine Ernährungsberatung bezuschusst.
Genau.
Wie funktioniert das?
Genau, also es ist so, bei einer Erkrankung, wenn eine Erkrankung vorliegt, dann wird eine Ernährungstherapie bezuschusst. Ja, also bei einer Krebserkrankung ist es in der Regel auch so, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Beratung bezuschussen. Wie hoch die Bezuschussung ist, das ist von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Und wenn man privat versichert ist, ist es auch, muss man fragen, ob das auch bezuschusst wird von der privaten Krankenkasse. Das ist da wieder ein anderer Fall. Es ist dann so, dass man eine, ja, ich sag mal, eine Überweisung vom Arzt braucht, ja, sich ein Rezept ausstellen lassen muss. Ich brauche eine Ernährungstherapie wegen meiner Krebserkrankung. Es gibt auch ein Dokument, das heißt Notwendigkeitsbescheinigung. Das kann man auch googeln. Ja, das ist so ein DIN A4-Dokument. Da steht dann auch drauf, der Arzt empfiehlt die Ernährungstherapie wegen folgender Erkrankung. Das kann der Arzt einfach schnell alles anhaken, ausfüllen. Und das gibt man dann der Krankenkasse zusammen, bestenfalls mit einem Kostenvoranschlag von mir oder von einer anderen Ernährungsfachkraft. Und dann sagt die Krankenkasse, okay, bezuschussen wir in der und der Höhe. Und dann kann man die Beratung, kann man mit der Beratung loslegen.
Mhm. Halten wir das nochmal fest. Ausgewogene Ernährung ist, sich überwiegend pflanzlich zu ernähren und mit tierischen Produkten ergänzen. Und was ich mir noch notiert habe, was ich ganz wichtig finde und auch was ich ganz spannend finde, ist, dass es egal ist, ob es Tiefkühlgemüse ist oder frisches Gemüse, wobei manchmal tatsächlich das Tiefkühlgemüse noch gesünder ist mit mehr Nährstoffen, weil es gleich eingefroren wird, als das frische Gemüse.
Genau.
Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass man als Faustregel sich merken sollte, maximal 2 Portionen Obst und mindestens 3 Portionen Gemüse am Tag.
Mhm.
Was ich auch noch total interessant war das mit der Grapefruit, was du erzählt hast.
Ja.
Das habe ich noch nie gehört. Das ist eine Information, die mir total neu ist. Ja. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Hast du noch was zu ergänzen?
Was ich eigentlich immer wichtig finde, also ich weiß, viele wollen selbst was für sich tun und finde ich auch super und würde ich genauso machen, heißt im Sinne von Sachen einnehmen, ausprobieren, pflanzliche Präparate und so weiter. Meine Empfehlung, die ich immer gebe, wenn man sich unsicher ist, dass man einen Zettel nimmt und alles aufschreibt, was man jetzt zum Beispiel an Nahrungsergänzungsmitteln gerne nehmen möchte oder auch an pflanzlichen Stoffen und das dem Onkologen in die Hand drückt und auch sagt, hier schauen Sie mal, kann ich das nehmen während dieser Therapiephase, ist das möglich und dass man sich das nochmal absegnen lässt und dass man nicht auf eigene Faust einfach hochdosierte Antioxidantien oder irgendwas einnimmt, weil das kann den Therapieerfolg negativ beeinflussen oder auch zum Beispiel die Therapiewirkung abschwächen und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nicht beeinflusst, ja, man will ja, dass die Therapie wirkt, ja. Und gut greift, ja, und da sollte man auf jeden Fall immer auch offen mit den Ärzten reden, mit dem Onkologen reden und da auch sich trauen, den Onkologen darauf anzusprechen, ja, der sollte wirklich dazu Auskunft geben und man sollte nicht einfach auf eigene Faust irgendwas einnehmen.
Okay. Dann hoffe ich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass du ganz viele Informationen aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wenn du mehr über Daniela erfahren möchtest, dann kannst du dir gerne ihre Homepage anschauen. Alle Infos findest du auf www.danielaklaus.de. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes, auch das Instagram-Profil von Daniela. Und ja, ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du die Folge mit 5 Sternen bewertest. Damit hilfst du dabei, den Podcast Liebe selbst voll weiter in die Welt zu tragen. Und ich danke dir, lieber Daniela, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema Ernährung zu sprechen und uns so viele wertvolle Tipps dargelassen hast. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.